Sie hören Ihr Lokalradio Stadtradio Göttingen. Bei uns im Programm machen wir jetzt noch einmal Platz für die aktuelle Ringvorlesung der Göttinger Universität. Die steht unter dem Motto Nachhaltigkeit als Argument. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe hören Sie nun den Vortrag Bildung für nachhaltige Entwicklung, Ziele, Herausforderungen, Perspektiven von Monika Oberle.
Ganz herzlichen Dank für diese Einführung. Und Ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung bislang nicht vorkam bei diesen Publikationen. Dennoch habe ich mich damit beschäftigt und auf das aktuelle Projekt werde ich am Ende auch noch einmal eingehen, das hier an der Universität sich vollzieht. Ich freue mich sehr, hier sein zu können und ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich zu diesem Thema in der vorletzten Semesterwoche erschienen sind. Das Thema ist Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dennoch möchte ich die ersten 10 Minuten über nachhaltige Entwicklung als Paradigma sprechen, und zwar mit Fokus auf dem 20. und 21. Jahrhundert. Der Großteil dieser Vorlesung bestand aus sehr spannenden, auf die Gegenwart mitbezogenen historischen Rückblicken. Letzte Woche ging es dann auch um aktuelle Forstpolitik. Heute bekommen Sie einen Überblick in den 10 Minuten über die Entstehung dieses Paradigmas, das uns möglicherweise so selbstverständlich erscheint heute. Das Gegenleitbild zur nachhaltigen Entwicklung ist und war die nachholende Entwicklung, die in den 50er, 60er, 70er Jahren als selbstverständliches Entwicklungsparadigma galt. Truman hat das damals in seiner Regierungserklärung festgestellt, es geht darum, die unterentwickelten Länder auf das Niveau zu holen, auf dem die USA und die Industrieländer damals waren, und zwar mittels Modernisierung. Davon gezeichnet war die erste und die zweite Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen, und Entwicklung wurde definiert als ein Wachstum von 5-6% des Bruttosozialprodukts. Heute würde man es nennen Bruttonationaleinkommen, was zu Problemen bei der Abkürzung führt, weil das auch BNE heißt. Die Feststellung, die dann aber gemacht wurde, war, dass Wachstum Grenzen hat auf dieser Welt. Und zwar zum einen durch die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen und ihre mögliche irreversible, also nicht mehr umkehrbare Erschöpfung. Zum anderen aber auch die Begrenztheit der Aufnahmekapazität der natürlichen Umwelt für Schadstoffe, für Abfälle, Emissionen, für Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen. Mit diesen Problemen unter anderem, Ozonloch damals ein Problem, Klimawandel bis heute, Verlust der Biodiversität, also das Artensterben, Verlust der Artenvielfalt, Desertifikation, Bodenerosion, Überfischung der Weltmeere, Knappheit von Süßwasser und Verlust an Wäldern, um die es besonders letzte Woche ging. Ich nenne Ihnen jetzt nur auf 2 Folien Stationen, es gibt viel, viel mehr, aber zentrale Stationen der Entwicklung dieses Paradigmas. Zum einen 72 der Bericht der Meadows an den Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Dann, durchaus interessant, 72 die Gründung des United Nations Environmental Program. Interessant daran ist, dass es vor 72 ein solches Programm nicht gab. Das heißt, auch die Umweltfrage wurde bis zu den 70er Jahren nicht als eine globale, gebündelte Herausforderung gesehen, sondern es gab einzelne Umweltprobleme, sie wurden aber nicht als globale Herausforderung gesehen. Das änderte sich eben in den 70er Jahren. Dann gemeinsam mit der United Nations Conference on Trade and Development dann eine Erklärung, die dann erstmals Umwelt und Entwicklung, Weltentwicklung, Entwicklung mit Blick auf die damals sogenannte Dritte Welt, zusammenführte. Der Brandbericht, der noch in meinem Jugendzimmer hinter meinem Bett stand, das Überleben sichern, führte auch drastisch vor Augen, wie Umwelt und Entwicklung und Zukunftsbezug zusammengehören und eine existenzielle Problemkonstellation darstellten. Und nun kommen wir zum Brundtland-Bericht, von dem Sie, denke ich, die letzten Wochen immer wieder gehört haben, weil die Definition von nachhaltiger Entwicklung aus dem Brundtland-Bericht so bekannt ist und sehr viele Maßnahmen, Programme, Publikationen sich darauf beziehen. Dazu komme ich gleich noch zur Definition. Das war Our Common Future, eine Kommission, die von Gro Harlem Brundtland geleitet wurde und nach ihr benannt eben dann Brundtland-Bericht hieß, dieser Abschlussbericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Rio, der Erdgipfel, 92, das ist in der Nähe meines Abiturjahrgangs und es erscheint, wie gesagt, selbstverständlich, aber bis dahin war es nicht selbstverständlich, dass nachhaltige Entwicklung das Leitbild unserer Zeit wäre. Wenn Sie sich Publikationen, Parteiprogramme, Reden der Grünen anschauen, die Anfang der 80er Jahre in meiner Heimatstadt gegründet wurden, dann geht es da um Umwelt, um Ökologie. Das Wort Nachhaltigkeit kommt aber fast nicht vor, haben wissenschaftliche Studien überprüft. Das heißt, erst hier wurde diese weltweite Entwicklungsdimension mit Umwelt zusammengebracht und dieser Zukunftsbezug so stark betont in diesem Leitbild. Auf den sogenannten Erdgipfel, Weltumweltgipfel, diese Konferenz in Rio de Janeiro, in der auch die Agenda 21 verabschiedet wurde, auf welche ich auch nochmal eingehen werde, weil es dort um Bildung für nachhaltige Entwicklung bereits geht, folgten alle 5 Jahre Nachfolgekonferenzen. Und gerade in Johannesburg, Rio plus 10 und Rio plus 20, wurde die Bildung für nachhaltige Entwicklung als besonders wichtiger Faktor zum Erreichen einer nachhaltigen Entwicklung festgestellt. In Johannesburg die UN-Dekade für Bildung für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Das heißt, jetzt sind wir bei der Definition angekommen. Es gibt zahllose Definitionen, aber viele beziehen sich eben auf den Brundtland-Bericht. Die wollen wir uns ein bisschen näher anschauen, was sie eigentlich beinhaltet. Also erst einmal ist Sustainable Development zu übersetzen als dauerhaft, tragfähig, zukunftsfähig, nachhaltig, zukunftsverträglich. Das Prinzip der Nachhaltigkeit, Ihnen allen nicht neu, wenn Sie hier waren die letzten Wochen, ist schon in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert ein großer Begriff, geprägt in der Forstwirtschaft von Karlowitz als Bewirtschaftungsmodell, das es ermöglicht, den Wald dauerhaft zu nutzen, ohne dass der Wald dabei weniger wird oder zugrunde geht, aber der Schwerpunkt ist die Nutzung. Und diese Fokussierung ist eben auch die Fokussierung des Brundtland-Berichts. Es ist nicht, wir schützen die Natur um der Natur willen, sondern weil wir sie brauchen. Die Definition heißt, eine nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. In dieser Definition findet sich zum einen die Anthropozentrik. Das wurde auch durchaus sehr kritisch diskutiert und wird in manchen Kreisen bis heute kritisch diskutiert, dass es hier darum geht, die Umwelt hat uns zu dienen. Es geht um die menschlichen Bedürfnisse. Kann aber auch in anderen Bereichen Anschlussfähigkeit hervorrufen, weil es dort gerade um die menschlichen Bedürfnisse geht, wenn Sie an Wirtschaft und Soziales denken. Sie ist global. Sie sieht nicht ein Land, sondern sie sieht die Welt. Es gibt den Zukunftsbezug, nicht die heute lebende Generation alleine, sondern die künftigen. Und besteht entsprechend aus einer intra- und intergenerationalen Gerechtigkeit. Intragenerational, eine Gerechtigkeit innerhalb der heute weltweit lebenden Generationen und eine intergenerationale, eine Gerechtigkeit zwischen den Generationen, sodass die künftig lebenden Menschen genauso eine Menschenwürde haben wie wir und den gleichen Anspruch, ihre uns noch unbekannten Bedürfnisse zu befriedigen. Und schließlich fußte der Brundtland-Bericht auf einem Drei-Säulen-Modell. Das heißt, er sagte nicht, es geht nur um Umwelt, sondern es geht auch um wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit. Auf andere Modelle werde ich auch noch kurz eingehen. Am Brundtland-Bericht wurde schon damals Kritik geübt, es wurden aber auch Chancen gesehen. Die Kritik erst einmal: noch immer ging es um Wachstum, und das ist eine Kontroverse, die auch bis heute andauert. Können wir nachhaltig leben und wirtschaften mit einer auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftsweise? Der Überkonsum der Industrieländer wurde zu wenig thematisiert. Es ging darum, dass die Entwicklungsländer ein bisschen mehr sich entwickeln dürfen als die sogenannten Industrieländer, aber es ging nicht um einen Wechsel unseres Lebensstils. Und schließlich galt es, auch eine Kritik, die bis heute sicherlich ihre Berechtigung hat, dass nachhaltige Entwicklung schön klingt, aber in Wirklichkeit eine konsensstiftende Lehrformel ist. Jeder kann zustimmen, Shell ist nachhaltig, Aral ist nachhaltig, solange man eine dieser Säulen erfüllt, wirtschaftlich oder sozial oder ökologisch. Ich möchte aber keinen Brundtland-Bericht-Bashing betreiben, denn es gibt große Chancen darin und deswegen reden wir auch noch heute darüber. Es war ein globaler Ansatz, der erstmals so viele Länder zusammenführte und dazu brachte, sich konsensuell auf eine Entwicklungszielbestimmung zu einigen. Und er ist bis heute ein Bezugspunkt, der uns ermöglicht, uns mit Menschen weltweit über unsere Entwicklung und bestimmte Maßnahmen auszutauschen. Nun nochmal zu Modellen der nachhaltigen Entwicklung. Das Drei-Säulen-Modell hatte ich schon genannt, die drei Säulen gleichberechtigt. Es gibt aber auch ein Ein-Säulen-Modell, das heißt, dass die Ökologie alleine betrachtet wird und als vorrangig vor allen anderen Aspekten gilt. Das heute geläufigste Modell, würde ich sagen, ist ein Vier-Säulen-Modell, das wir auch gleich als Raute sehen, insbesondere aus der Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit kommt das, dass eben die Menschen selber sich beteiligen sollen bei der Zieldefinition und bei der Umsetzung und Festlegung von Maßnahmen von Nachhaltigkeit. Und als Rautenmodell veranschaulicht das stärker die Kohärenz, während das Sphärenmodell die Zielkonflikte, die jetzt gleich beim Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung noch sehr relevant werden, veranschaulicht. Ich habe Ihnen auch ein paar Abbildungen mitgebracht. Ein Säulenmodell als Schemel, der veranschaulicht, dass die Säulen wirklich gleichberechtigt zu behandeln sind, weil sonst der Schemel nicht trägt und umstürzt. Diese Raute, in dem Fall schon aus dem Orientierungsrahmen für globales Lernen, die Wechselbeziehungen zwischen den vier Dimensionen werden festgestellt und hier kann man eben auch schon Konflikte sehen, die sich aber in dem Sphärenmodell noch besser zeigen, denn solange sie sich nicht in den Schnittmengen bewegen, bewegen sie sich in einem nicht nachhaltigen Modell. Als letztes noch eine Unterscheidung von schwacher Nachhaltigkeit und starker Nachhaltigkeit. Das ist so entscheidend, worüber wir jetzt sprechen, denn in der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist wichtig, was ist unser Ziel und worüber tauschen wir uns aus, wenn es um diese Hülse geht, Nachhaltigkeit. Die starke Nachhaltigkeit sagt, wir haben eine Fahrrinne, wir haben Leitplanken, an die wir uns auf jeden Fall halten müssen. Ich nenne mal ein Beispiel, das 2-Grad-Ziel wäre dann so etwas, wo es heißt, das müssen wir erreichen, drüber darf es nicht gehen beim Klimawandel, sonst bei der Erderwärmung, sonst ist eine nachhaltige Lebensweise nicht möglich. Während die schwache Nachhaltigkeit davon ausgeht, dass die Säulen auch abzuwägen sind, dass durchaus Stoffe auch in Zukunft irgendwann mal substituierbar sein werden und darin vertraut man, dass eine Technologie uns schon aus der Bredouille bringen wird. Die aktuelle Mobilität ist nicht nachhaltig, aber künftige Mobilität wird es schon sein, wenn wir unseren Ingenieuren genug Forschungsgelder geben. Kritik, die auch bis heute trägt, verbirgt sich nicht hinter so einer wohlklingenden Idee der nachhaltigen Entwicklung, in Wirklichkeit ein Ökoprotektionismus und ein Neokolonialismus. Wenn wir sagen, wir wollen freien Welthandel, wenn aber nicht nach ökologischen Gesichtspunkten produziert wird, dann lassen wir diese Waren nicht auf den europäischen Markt. Entweder weil die Produkte selber schädlich sind oder weil der Produktionsprozess nicht ökologisch und nicht sozial war. Was dann wieder bedeutet, die Länder, die das sich noch nicht leisten können, mit entsprechenden Luftfiltern zu arbeiten oder auf Kinderarbeit zu verzichten, dass sie dann in der Entwicklung gehemmt sind. Und uns tut es gut, denn wir exportieren fleißig und müssen nicht konkurrenzfähige Produkte importieren. Das zweite ist nochmal die Lehrformel. Alles kann nachhaltig sein und so kann nachhaltige Entwicklung ein wunderbares Feigenblatt sein, gerade für die Wirtschaft. Und schließlich, um auch noch einen dritten Kritikpunkt an der dritten Säule zu üben, und das hören wir, muss ich sagen, leider häufiger heute, Wird hier nicht Umweltschutz überbewertet? Wir hören es zum Beispiel aus den USA von machthabenden Personen. Sprich, Umweltschutz kostet Wohlstand und wir wollen eine nachhaltige Entwicklung, die muss auch ökonomisch und sozial nachhaltig sein. Insofern weg mit dem Umweltschutz. Die Abstraktheit des Leitbilds kann die scheinbaren Fortschritte, kann die reelle Untätigkeit verdecken. Und das ist das Problem des Leitbilds. Ich weiß nicht, wer dieses Bild kennt. Es ist recht verbreitet im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, wurde in den 90er Jahren gezeichnet und zeigt die Leiden des Leitbildmalers. Und der Leitbildmaler stellt fest, es will nicht Stille halten. Und das sind die großen Chancen und Schwierigkeiten eines Leitbilds. Es muss immer wieder neu definiert werden, je nachdem, welche Menschen sagen, was soll es für uns bedeuten. Gleichzeitig ist es aber auch so flexibel, dass es wahrscheinlich noch in 100, 500 Jahren Gültigkeit hat. Das hat zumindest den Anspruch. Das heißt, das Leitbild ist abstrakt und die Ziele sind regelmäßig zu überdenken und zu überarbeiten und immer wieder die Konkretisierungen neu auszuhalten. Und das ist jetzt der Übergang zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, denn wer kann die Ziele festlegen und wer kann die Konkretisierungen aushandeln? Das sind die Menschen heute und die künftig lebenden Menschen und in Zukunft die heranwachsende Generation. Schon die Agenda 21 stellte fest, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung ein entscheidender Faktor ist für nachhaltige Entwicklung und zielte auf Bewusstseins- und Verhaltenswandel. Es wurde beschlossen, eine UN-Dekade für Bildung für nachhaltige Entwicklung, die dauerte von 2005 bis 2014. Im Anschluss dann das Weltaktionsprogramm BNI, das auch noch heute gilt. Und jeweils eben die entsprechenden Umsetzungsbemühungen in den Ländern und aktuell die beiden Hauptziele, BNE im Bildungssektor zu stärken, aber auch Bildung in Projekten nachhaltiger Entwicklung, beispielsweise der Forstwirtschaft, zu stärken. Das sind nochmal die Sustainable Development Goals, um die es geht. In Deutschland die Stationen zeigten eben nach der Agenda 21 zwei Programme, die durchgeführt wurden. Einmal das Programm 21 mit 200 Modellschulen, aber auch außerschulischen Projekten und dann das Nachfolgeprogramm Transfer 21, in dem es auf viele tausend Schulen übertragen werden sollte, diese Modellversuche. Ein nationaler Aktionsplan BNE wurde verabschiedet und wird immer wieder erneuert. Hinweisen möchte ich Sie gerne, wen es interessiert, auf das Portal BNE-Portal, wo Sie sehr viele Informationen und auch zu aktuellen Veranstaltungen und Projekten Ankündigungen finden. Ich komme gleich auf die Herausforderungen und dann wird es sehr kontrovers. Aber ich denke, wir müssen den Rahmen schaffen dafür, wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, dass wir sehen, worüber wir sprechen. Bildung für nachhaltige Entwicklung geht genauso wie die Idee der nachhaltigen Entwicklung hier aus zwei Strängen hervor. Der Umweltbildung, die stark war in den 70er Jahren, und der entwicklungspolitischen Bildung und führt eben beide zusammen, was wir auch heute noch in verschiedenen Institutionen sehen, dass hier auch teilweise Verständigungsprobleme auftreten, weil man aus einer anderen Tradition kommt. Die Idee ist aber eben, beides zusammenzuführen, was sich unter anderem im aktuellen Orientierungsrahmen für den Lernbereich globales Lernen manifestiert, der für verbindlich verabschiedet wurde, gerade überarbeitet wurde und der für sehr viele Schulfächer mittlerweile Vorschläge macht und Kompetenzen formuliert. Auch darauf gehe ich gleich nochmal ein. Was sind jetzt die Ziele einer Bildung für nachhaltige Entwicklung? Sich an gesellschaftlichen Aushandlungs- und Mitgestaltungsprozessen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung beteiligen zu können. Das heißt, die Ziele und die Maßnahmen selber mit festlegen zu können und dabei die Dimensionen, die wir genannt haben, zu berücksichtigen. Der Hahn macht einen konkreten Vorschlag der Gestaltungskompetenz und formuliert diese Elemente: die Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung erkennen, Entwicklungsdimensionen und Abhängigkeiten dazwischen analysieren können, reflektierte Entscheidungen pro nachhaltiger Entwicklung treffen können und Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse daran partizipieren können. Das ist ganz schön groß, ganz schön umfassend und braucht eindeutig verschiedene Disziplinen, verschiedene Domänen, verschiedene Fächer. Der Orientierungsrahmen unterscheidet wiederum drei Bereiche, die aus der politischen Bildung recht bekannt sind. Sehen, urteilen, handeln, hier genannt erkennen, bewerten, handeln, mit verschiedenen Elementen, auf die wir angesichts der Kürze der Zeit nicht näher eingehen können. Er macht aber Vorschläge für die einzelnen Fächer, wie dann damit umzugehen ist, und nennt auch Beispielthemen. Interessant aus Sicht der politischen Bildung ist, dass für Politik weniger die ökologischen Beispiele genannt werden, sondern die ökologischen, die umweltbetreffenden Beispiele sind dann doch eher vielleicht im naturwissenschaftlichen Bereich. Bei Politik geht es dann stark um entwicklungspolitische Bildung, um internationale wirtschaftliche Zusammenhänge. Die Prinzipien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung stellen gewisse Herausforderungen für den Unterricht, der in den gegebenen Strukturen schwer, die in den gegebenen Strukturen schwer berücksichtigt werden können. Darauf wollen wir bei den Herausforderungen auch gleich eingehen. Multiperspektivität, Ganzheitlichkeit, Interdisziplinarität, Transdisziplinarität ist nicht unbedingt das, was unsere aktuelle Schulkultur an Rahmenbedingungen bereitstellt. Problemorientierung und Handlungsorientierung wiederum sind sehr gängige Prinzipien der politischen Bildung. Auch an der Bildung für nachhaltige Entwicklung wird Kritik geübt. Einmal eine Tendenz zur Lehrformel. Sehr viele Pamphlete machen große Worte. Vielleicht denken Sie, das ist auch gerade über die sehr grobe Skizzierung der Entwicklung der BNE, die ich gerade vorgenommen habe, sind das nicht Lehrformeln, solange es so abstrakt bleibt. Gleichzeitig aber auch die Gefahr der Überwältigung, wenn es nicht mehr im Abstrakten bleibt, sondern ins Konkrete geht. Und genau das ist eben auch eine der großen Herausforderungen. Die Chancen sind aber eben ein umfassender Ansatz, der sich an alle Bildungsinstitutionen richtet und alle Fächer und Disziplinen angeht. Und deswegen treffen wir uns auch hier zur interdisziplinären Ringvorlesung, weil man eben diese Herausforderungen aus verschiedenen Perspektiven anschauen kann. So, jetzt habe ich Sie schon hoffentlich ein wenig gespannt gemacht auf die Herausforderungen und ich möchte einmal auf die Problematik der Überwältigung eingehen. Und zwar den Beutelsbacher Konsens erwähne ich, manche scheinen ihn zu kennen. Es ist ein Konsens, der auf einer Tagung in Baden-Württemberg in den 70er Jahren, die sich mit politischer Bildung beschäftigte, hervorgegangen ist, und er besagt, dass sich Bildung, politische Bildung, aber auch generell Bildung in der Schule mit diesen Prinzipien, an diese Prinzipien halten muss, an diesen Prinzipien orientieren muss. Lernende dürfen nicht überwältigt werden. Das heißt, nur weil die Lehrenden eine bestimmte Ansicht haben, dürfen sie nicht versuchen, diese den Lernenden zu oktroyieren, sei es offensiv oder subtil. Das Kontroversitätsgebot besagt, dass alles, was in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft kontrovers ist, auch im Unterricht oder in Bildungsmaßnahmen als kontrovers darzustellen ist. Und schließlich geht es darum, dass die Teilnehmenden ihre eigenen Interessen erkennen sollen und die operationalen Fähigkeiten erwerben sollen, entsprechend ihre Interessen auch Politik zu beeinflussen. Fokus für uns sind jetzt die ersten beiden, denn hier steckt das Problem. Ah, das wird jetzt hier nochmal so aufgezeigt, verstehe. Genau, Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot. Ich sah auch schon manche nickenden Köpfe, die sich damit offensichtlich auch schon beschäftigt haben. Wie geht man jetzt damit um, wenn doch nicht jeder der Meinung ist, nachhaltige Entwicklung, die eine Ökologie, eine ökologische Tragfähigkeit mit berücksichtigt, sei an der Zeit? Ich habe schon Herrn Trump erwähnt vorhin, ich möchte jetzt keine Namen aus Deutschland nennen, aber es gibt politische Kräfte, sichtbare, laute politische Kräfte, die sagen, Humbug damit, das ist alles esoterisch und einseitig. Und Werbung zum Beispiel für die Grüne Partei. Und wir sehen ja, es gibt noch viele andere Parteien im Parteienspektrum. Und die berufen sich auch auf die Wissenschaft. In den USA wird sowohl der anthropogene Klimawandel geleugnet mit Bezug zur Wissenschaft, auch hier, als auch, und das führt dort schon einen Schritt weiter, das Darwin'sche Evolutionsmodell, also die Evolutionstheorie, in Frage gestellt, sodass an manchen Schulen gelehrt wird, dass Gott die Welt in 8 Tagen erschuf. Oder 7, da bin ich jetzt nicht so bewandert. Wie geht man damit um? In der Tat, es ist kontrovers. Sie finden immer jemanden und Sie finden auch immer irgendjemanden, der irgendeinen wissenschaftlichen Artikel geschrieben hat, der nicht dem Mainstream entspricht. Heißt das, dass Lehrkräfte an der Hochschule oder in der Schule dann alles als beliebig darstellen müssen? Die einen sagen das, die anderen sagen aber das. Es gibt Leute, die sind dieser Meinung, andere sind anderer Meinung. Dem möchte ich eines entgegenhalten, ein politikdidaktisches Prinzip der Wissenschaftsorientierung. Auch das wird hochgehalten in der politischen Bildung und generell bei uns in der schulischen und natürlich sowieso der Hochschulbildung. Und wenn wir uns hier das Beispiel Klimawandel eben nehmen, dann sind sowohl die Tatsache, dass der Klimawandel stark vom Menschen verursacht ist, der, den wir jetzt erleben, also ein anthropogener Klimawandel ist, als auch die Tatsache, dass sich weitreichende Folgen auf den Anstieg des Meeresspiegels und eine Zunahme an extremen Wetterphänomenen ergeben. State of the art. Ich möchte mal eine Zahl in den Raum stellen, die jetzt nicht überprüft ist, aber die man immer wieder hört. 99% der wissenschaftlichen Beiträge dazu, zeigen Metastudien, bejahen dies. In dieser Allgemeinheit, wie viel Grad es an Erwärmung gibt, wenn wir so weiterleben, wie hoch der Meeresspiegel steigt und welche Phänomene sich dann zeigen, ob der Golfstrom zum Erliegen kommt, das sind Dinge, die wiederum verschiedene Modelle finden und verschiedene Meinungen. Aber diese Grundtatsachen, die gelten aktuell als wissenschaftlich gesichert. Wie man dann damit umgeht, ob das bedeutet, wir müssen aus der Kohle aussteigen oder wir müssen eine Steuer auf Flüge schaffen oder wir müssen den Agrarsektor dem Vorgaben geben, dass weniger Fleisch produziert wird. Das sind jetzt mal weitgehende Maßnahmen. Das ist damit überhaupt nicht gesagt. Das Beispiel Kohle zeigt es sehr gut. Wir haben wirtschaftliche, soziale, ökologische Maßstäbe und da gibt es viele Argumente, die für oder gegen einen Kohleausstieg sprechen. Genauso wie für oder gegen eine Weiternutzung der Atomkraft. Das heißt, das kann weder in der Bildung noch in der Wissenschaft gelöst werden und damit brauchen wir Bildung für kompetente Bürger und Bürgerinnen, die diese Entscheidung dann selber treffen. Eine Folie noch zu der Rolle der Hochschulen hier. Das Phänomen, das ich gerade beschrieben habe, geht ja nicht nur Bildung für nachhaltige Entwicklung an, sondern wir finden generell einen Vertrauensverlust in die Wissenschaft. Fake News, alternative Fakten werden hochgehalten und werden ohne zu zögern als eigene Argumente herangezogen. Verschwörungstheorien werden salonfähig. Was hängt damit zusammen bei den Rezipienten von Wissenschaft? Epistemologische Überzeugungen, das heißt unsere Vorstellung, woher kommt das Wissen? Wie ist die Genese des Wissens, wie entsteht es und wie wahr kann Wissen sein? Und hier zeigt sich ein Grundverständnis, das zu zwei verschiedenen Fehlschlüssen tendiert. Der eine kann eben sein, wissenschaftliches Wissen gleich Wahrheit. Das wäre sehr naiv und würde nicht berücksichtigen, dass sich all unser Wissen permanent erneuern kann, wenn eben neue Studien, neue Forschungen zu anderen Ergebnissen kommen. Das heißt, nach Popper, es sind vorläufige Ergebnisse, ein kritischer Rationalismus. Der zweite Fehlschluss ist aber der im Moment eher en vogue ist, nämlich fragile und konfligierende Evidenz, die es gibt, das heißt zerbrechliche und widersprüchliche Erkenntnisse, führen dazu, dass man davon ausgeht, es ist doch alles beliebig. Und können genau dann dazu führen, dass man erwartet, dass in solchen Bildung für nachhaltige Entwicklungssettings gesagt wird, es kann so sein, aber es kann auch ganz anders sein. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Wissenschaftspropedeutik im Unterricht, forschendes Lernen an Schulen und Hochschulen, dass man selber feststellt und erleben kann, wie kommen wir eigentlich zum Wissen über die Welt? Und was kann ich vielleicht noch dazu beitragen in Zukunft, dass wir neues Wissen generieren? Und schließlich Wissenschaftskommunikation, die betrieben wird, nicht nur für diejenigen im Schul- und Hochschulbetrieb, sondern eben auch darüber hinaus. Und eine Idee des lebenslangen Lernens, auf das ich später nochmal kommen möchte, was die Lehrenden angeht. Es ist absurd, dass Lehrkräfte nach 4 oder 5 Jahren fertig sein sollen für 40 Jahre Unterricht. Bei Politik ist es mir sehr augenfällig. Ich bin sicher, dass es Biologielehrkräften ebenso augenfällig ist. Insbesondere angesichts der Transformation unseres Wissens durch die voranschreitende Wissensgesellschaft. Eine große Herausforderung, eine zweite, ist die Interdisziplinarität und was die Schule angeht, das fächerübergreifende Unterrichten. Es gibt unter anderem eine Studie, die die Universität Lüneburg durchgeführt hat, das Nachhaltigkeitsbarometer 2015. In dem kommen sie zu dem Schluss, dass unter 20% der Schülerinnen und Schüler oder der ehemaligen Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 24 sagen, sie hätten in der Schule erlebt, dass irgendwo Fächer verbunden worden werden, also ein fächerübergreifender Unterricht, fächerverbindender Unterricht, gemeinsamer Unterricht. Jeder Fünfte. Ich habe das auch so erlebt. Ich erinnere mich noch an meine 12. Klasse damals, wo ich mich irgendwann gefragt habe, Bio und Politik, irgendwie passt das gerade sehr gut zusammen, man müsste das mal zusammendenken. Passierte aber nicht in dem durch den Fächerkanon vorgegebenen Unterricht. Und das scheint auch heute noch der Fall zu sein. Auch über Zukunftsvisionen scheint kaum gesprochen zu werden im Rahmen des Unterrichts. Und qualitative Studien wiederum, unter anderem dieser Universität, zeigen, dass selbst wenn Lehrkräfte den Willen haben und gerade Bildung für nachhaltige Entwicklung gerne umsetzen wollen, auch im Fächerübergriff, dafür die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Das heißt, es fehlt an Freiräumen und es fehlt möglicherweise auch an Ideen, wie könnte ich jetzt an außerschulische Akteure herantreten und wie komme ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen im Klassenzimmer zusammen, um jetzt zu überlegen, wann machen wir jetzt geschickterweise dieses Thema, um dann Politik, Wirtschaft und Biologie und Physik und vielleicht Sport zusammenzubringen. Hier sehen Sie schon diese Folie. An der Universität Göttingen läuft im aktuellen Beitrag zur bundesweiten qualitätsoffensive Lehrerbildung das Schlözer-Programm Lehrerbildung und darin ein Projekt Zertifikat fächerübergreifendes Unterrichten. Und in diesem Zertifikat, das Studierende im Lehramt in Göttingen erwerben können, gibt es einen Schwerpunkt auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dieses Zertifikat können Lehrkräfte aller Schulfächer erwerben. Das heißt, dort studieren dann auch, teilweise sind sie auch im Raum, Studierende der Politik mit Studierenden von der Geografie und der Biologie und der Physik und Chemie zusammen. Jetzt sind wir in den Niederungen der Realität. Das Zertifikat umfasst 16 Credits als ein Kompromiss zwischen den hohen Ansprüchen und dem engen Zeitkorsett, das man hat, damit man auch fertig wird. Und scheint hier aber gute Grundlagen zu legen, dass die Lehrkräfte der verschiedenen Fächer Ideen entwickeln. Was bedeutet Bildung für nachhaltige Entwicklung in meinem Fach? Was bedeutet es in der Schule? Und wo sind Anknüpfungspunkte an das Unterrichten, Lehren und Lernen mit anderen Fächern? Unter anderem passiert das mit Planspielen, in denen eben sowohl die biologischen Kompetenzen, physikalischen Kompetenzen als auch die politischen notwendig sind. Genau. Ich möchte Ihnen das auch nochmal am Beispiel Klimawandel kurz verdeutlichen. Sie können das sich jetzt nicht genau anschauen. Es ist ein hier in der Biologiedidaktik der Uni Göttingen entstandenes Konzeptmap zum Klimawandel. Was ich Ihnen erläutern kann, ist, dass hier die politischen Prozesse nicht fokussiert werden. Es geht zwar um soziale Gerechtigkeit und klimabedingte Migration, aber die Frage, wie komme ich zu Regeln, zu allgemeinverbindlichen Regeln, wird nicht fokussiert. Genauso in diesem Concept Map zu Demokratie, das gerade in einer Dissertation entstanden ist, geht es eben darum, wie kommen wir in Deutschland zu einem Parlament, einer Regierung, wer ist wem verantwortlich. Aber die Inhalte und die Bedingungen einer nachhaltigen Entwicklung, die dann auch naturwissenschaftliche Kompetenzen voraussetzen, werden erstmal nicht fokussiert. Das heißt, die Herangehensweise ist eine unterschiedliche. Und man braucht eben beides. Und genau das lernt man, wenn man mit Studierenden anderer Fächer oder im interdisziplinären wissenschaftlichen Arbeiten mit Forschern und Forscherinnen anderer Fächer zusammenarbeitet. Wir arbeiten gerade an der Analyse von Düngeverordnungsplanspielen mit der Agrarwissenschaft und es ist sehr spannend, weil die Perspektiven eben so unterschiedlich sind, aber doch sich irgendwo treffen und dann auch befruchtend sind. Das Modell der Politikkompetenz würde ich Ihnen gerne noch mitgeben, weil mein Fokus nun mal die Politikdidaktik ist, wie auch schon einführend gesagt wurde. Und Ich daher eine weitere Herausforderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung darin sehe, dass diese Dimension oft zu kurz kommt. Das wird auch in einigen Texten von Nicht-Politikwissenschaftlern so festgestellt. Das heißt, es geht dann bei Bildung für nachhaltige Entwicklung darum, wie verhalten Sie sich in Ihrem Nahraum? Verzichten Sie auf Plastiktüten? Schalten Sie das Licht aus? Verzichten Sie auf Fliegen? Das wäre ein großer Schritt. Verzichten Sie auf Fleisch? Machen Sie etwas Positives, pflanzen Sie Bäume, um mal nicht immer nur Verzicht zu sagen. Was aber oft ausgeblendet wird, sind eben die allgemeinverbindlichen Regeln, die bei uns demokratisch zustande kommen sollen und die wiederum vorgeben, den Rahmen geben, in dem sich Menschen, aber auch die Wirtschaft, also Individuen, Gesellschaft, aber auch Wirtschaft bewegen. Und wenn hier nicht nachhaltige Entwicklung mitgedacht wird, dann lässt man sich eine große Chance der Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung entgehen. Das heißt, es geht auch um politische Urteilsfähigkeit, um politische Handlungsfähigkeit und auch um politisches Wissen. Kommen wir zu den Perspektiven schon abschließend. Das Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung läuft noch bis 2019, soll dann aber voraussichtlich verlängert werden. In Deutschland wird es von der nationalen Plattform mit 7 Fachforen vorangetrieben, unter anderem ein Fachforum zur Hochschule, aber auch ein Fachforum zur Jugend, zu Kommunen, zur Schule, zu frühkindlicher Bildung. Das Spannende daran ist, zumindest aus meiner Perspektive als Forscherin, und jetzt kommen wir eben doch noch zur Empirie, dass dieses Programm von einer großen systematischen Begleitforschung begleitet wird, angesiedelt an der Freien Universität Berlin. Die ersten Phasen sind schon durchschritten. Das war eine Analyse aller Curricula von allen Bundesländern. Man hat sich Schulen und Hochschulen angeschaut. Was gibt es denn schon an nachhaltiger Entwicklung in diesen Dokumenten? Und das soll am Ende noch einmal vorgenommen werden, um zu sehen, ob sich etwas entwickelt hat. Was aktuell auch abgeschlossen scheint, sind Befragungen von Schülern und Schülerinnen und Hunderten von Lehrkräften, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung tatsächlich im Unterricht umgesetzt wird. Auf die Ergebnisse bin ich sehr gespannt, denn ohne solche empirischen Studien stochern wir hier im Nebel. Wie weit sind wir jetzt bei den Lehrkräften, die tatsächlich unterrichten? Welchen Begriff von Nachhaltigkeit haben sie und was kommt bei den Schülern und Schülerinnen an? Um hier Wirkungen und Gelingensbedingungen zu sehen, brauchen wir empirische Forschung, die dann wiederum von den Hochschulen aufgenommen werden kann in der Lehrerausbildung und, wie ich finde, sehr dringend auch in der Lehrerweiterbildung. Was aus den Interviews mit Lehrkräften ersichtlich wird, ist ein großes Problem unserer aktuellen Curricula. Da steht nachhaltige Entwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, gerne in Präambeln, vorne drin als Leitziel, kommt aber nicht nochmal in den genauen Lehrvorgaben für den Schulunterricht der 7. Klasse, der 9. Klasse, der 11. Klasse in Politik oder in Deutsch, Englisch, Biologie auch nicht durchgängig. Und die Lehrkräfte sagen, das bedeutet, dass sie sich am Ende an das halten, was sie im jeweiligen Schuljahr behandeln sollen. Die Lehrwerke, die sie haben, richten sich auch wieder an diese Curricula, an diesen Curricula aus. Und so wird der Wandel nicht vollzogen, wenn nicht ganz konkret gesagt wird, hier ist es verbindlich, hier muss es gemacht werden und nicht nur in der Sek 1 oder nur in der Sek 2. Und da wird es jetzt spannend, deswegen ein Fragezeichen danach, kommt diese Entwicklung? Legen wir es fest oder bleibt es eine Worthülse, an die sich alle halten sollen, wenn sie denn dazu noch Zeit haben? Die Rahmenbedingungen für fächerübergreifenden Unterricht und außerschulische Kooperationen müssen sich wandeln. Das bedeutet, dass mehr Raum sein muss für außerschulische Aktivitäten an Schulen. Die Ganztagsschulen geben hier eine gute Ausgangsposition. Es bedeutet aber auch, dass wir Zeit schaffen müssen, dass Lehrkräfte zum Beispiel gemeinsam an einer Fortbildung teilnehmen können und Ideen entwickeln können. Wie können wir gemeinsam Unterricht, Fachunterricht, aber auch Schulentwicklung gestalten im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung? Die lehrenden Fortbildungen Klingen erstmal selbstverständlich. Lehrkräfte gehen auf Fortbildungen. Was überhaupt nicht selbstverständlich ist, ist die Beteiligung der Hochschulen daran. In Deutschland haben die Universitäten die Aufträge zu lehren und zu forschen. Aber die Third Mission ist kein genuines Ziel. Das heißt, wir haben nicht, wie zum Beispiel in der Schweiz, den Auftrag, für Weiterbildung zu sorgen. Das bedeutet unter anderem, dass die Lehrerfortbildungen, die ich gebe, nicht auf mein Deputat, wie es bei uns heißt, angerechnet werden. Das kann man machen, aber es ist kein Auftrag, den wir jetzt erfüllen. Gleichzeitig ist es notwendig, dass wir sowohl die Fachdidaktiken als auch die Fachwissenschaften, die oftmals auch großes Interesse haben, ihre neuesten Erkenntnisse in die Multiplikatorenlandschaft zu bringen, in solche Lehrerfort- und Weiterbildungen einbinden. Und ich hoffe, dass in der bundesweiten Qualitätsoffensive Lehrerbildung, die jetzt nächstes Jahr in die zweite Runde geht für 4,5 weitere Jahre, dass in dieser die Erkenntnis reift bundesweit, dass wir uns dazu bekennen müssen, die Hochschulen hier stärker einzubinden und das auch zu honorieren und für Ausgleich zu schaffen bei den Lehrenden, die das tun. Die Uni Göttingen hat fest vor in einem Projekt, der Antrag läuft, dies umzusetzen und auch Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Lehrerfortbildung zu bringen und so nicht nur die neue Generation von Lehrkräften, sondern eben gerade auch schon die jetzt praktizierenden Lehrkräfte hier ein Stück weiterzubringen. Und ein großes Fragezeichen ist, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Und da sieht man, dass wir Kooperation auch mit der Psychologie benötigen. Das heißt, was sind denn die Punkte, warum die Leute der Meinung sind, das gute Leben sehe so aus, aber es dann doch nicht umsetzen? Es gibt viele Anhaltspunkte, die dann wiederum in der Bildung für nachhaltige Entwicklung berücksichtigt werden müssen. Ein Anhaltspunkt ist der, ins Handeln zu bringen. Und das wäre die Idee einer aktionsorientierten Bildung, aktionsorientierten politischen Bildung. Entwickelt man möglicherweise gewisse Einstellungen, einen gewissen Habitus, insbesondere dadurch, dass man es einmal selber erlebt hat und schon einmal so gehandelt hat. Ich nutze Ihre noch bestehende Aufmerksamkeit für einen letzten Werbeblock für die Universität Göttingen, denn im November findet wie jedes Jahr die Konferenz Wissenschaft für Frieden und Nachhaltigkeit statt. Und dieses Jahr ist genau das Thema unseres heutigen Tages, nämlich Bildung für nachhaltige Entwicklung. In diesem Fall nicht übersetzt in Education for Sustainable Development, sondern in Bildung für Sustainable Development. Das heißt, man setzt sich hier auch nochmal kritisch mit dem Bildungsbegriff auseinander. Die Konferenz ist öffentlich, mit hochkarätigen Sprechern und Sprecherinnen. Unter anderem ist eingeladen Herr De Haan, den ich heute schon erwähnt habe und den die meisten kennen, die mit Bildung für nachhaltige Entwicklung zu tun haben. Er ist auch der führende Kopf dieser Begleitforschung im aktuellen Weltaktionsprogramm an der Universität Berlin. Und dort werden Ihnen wiederum weitere Projekte der Universität Göttingen vorgestellt, die sich mit Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigen, aber auch viel Raum für kontroverse Diskussionen und Debatten gegeben. Diese sind hier heute nicht vorgesehen. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre umfassende Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen guten Semesterausklang und heute einen schönen Abend. Dankeschön.
Das war Monika Oberle mit ihrem Vortrag Bildung für nachhaltige Entwicklung – Ziele, Herausforderungen, Perspektiven. Und damit geht die aktuelle Göttinger Ringvorlesung des Sommersemesters zum Thema Nachhaltigkeit als Argument zu Ende. Im kommenden Wintersemester wird es aber weitergehen mit einer neuen Ringvorlesungsreihe. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit.